Wir gehen in Matthäus weiter, Kapitel 7. Jetzt kommen wir zum 15. Vers, wenn man möchte, obwohl das eigentlich ineinander übergeht, nur bis zum Vers 16, der erste Teil, lesen. Wir müssen der andere Teil, wie es jetzt mit der Frucht ist, müssen wir separat behandeln. Jesus geht jetzt hin, nachdem er erklärt hatte, dass man durch die enge Pforte eingehen muss und dass man nur gerettet werden kann, wie Gott es vorgegeben hat. Wir haben ja gesehen, wie ist die enge Pforte, wie sieht das aus? Sagt er jetzt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wisst ihr, jetzt muss man einfach, es wird mir immer klarer, je länger ich gläubig bin, man muss die Bibel praktisch lesen wie ein kleines Kind. Wenn man jetzt den Text ganz langsam liest, dann ist vorher Errettung, die enge Pforte, und jetzt sagt der Herr Jesus, hütet euch aber, das heißt, er stellt einen Bezug zum vorigen Text her, das heißt, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, es werden falsche Propheten auftreten, so verstehe ich das, und die werden inwendig falsch sein und die werden Dinge tun, letztendlich die sogar gefährdet, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Das heißt, sie werden Lehre bringen, die nicht mit der engen Pforte übereinstimmen, die werden Dinge bringen, die die Gemeinde durcheinander bringen. Und auch schon der Mensch abhaltet, selber Gott zu dienen. Jetzt muss man natürlich, bevor wir hier jetzt in den Text reingehen, falsche und echte Propheten, die stehen ja immer nebeneinander, muss man etwas einfach feststellen. Wir haben im Deutschen ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir das Volk der Reformation sind. Das heißt, wir haben im Volksgut, das gab es bei anderen Völkern teilweise nicht, haben wir mit der Schaffung der deutschen Sprache, haben wir praktisch eine Belegung der Ausdrücke. Wenn ich heute zu einem Kollegen, wo ich früher mit denen geschafft habe, einfach rede über geistliche Dinge und ich sage zu ihm, ein Prophet, dann schellt bei dem, da kann der nichts dafür, der hat geistlich keinerlei Ahnung, dann setzt bei dem automatisch einen Prozess ein. Der fängt sofort an zu denken, Prophet, Voraussagung der Zukunft. Das deutsche Wort ist belegt mit der Thematik, ein Prophet sagt die Zukunft voraus. Das Bibel ist völlig falsch. Wenn ihr die Bibel lest, ihr müsst nur, um das jetzt nachzuprüfen, was ich sage, geht nur hin, lest Jeremia und Hesekiel, nur die zwei großen Propheten. Und dann guckt nur mal, was ein Prophet macht. Dann stellt ihr etwas fest. Ein Prophet war, biblisch gesehen, ein Erweckungsprediger. Er hatte drei Dinge. Das erste, was bei einem Prophet geschah, er wurde von Gott berufen und inspiriert. Also Gott geht zu ihm hin und sagt zu ihm, und das ist das Übernatürliche, geh zum König Ahab und sage ihm Folgendes. Und dann sagt er genau, was er zu sagen hat. Jeremia sagt, ich konnte es nicht mehr aushalten, so schwierig war das, aber es brannte so in meinen Gebeinen, ich konnte nicht aufhören. Jeremia, Jesaja, alle diese Propheten, die hatten vor Gott so einen starken Drang, so eine starke Berufung, dass sie es sagen mussten. Aber das ist immer gleich gewesen. Gott geht zu ihnen hin und sagt ihnen, sage dem Volk Folgendes. Und die Prophetie, das ist an und für sich dann der zweite Teil. Also der erste Teil ist immer, dass man inspiriert wird von Gott. Und dann, das, was Gott sagt, war in der Regel keine Prophetie, sondern das war in der Regel Bußpredigt, Erweckungspredigt. Die Propheten haben immer Finger draufgelegt. Und jetzt kommt der zweite Teil, dann hat er ihnen gesagt, wenn ihr das nicht tut, oder wenn ihr es tut, meistens sind beide Dinge genannt, dann wird Folgendes passieren und jetzt kommt Prophetie. Dann hat ihnen Gott zukünftig gesagt, dann werdet ihr unter alle Völker zerstreut werden. Sagt, wenn ihr es aber tut, dann werdet ihr blühen und werdet in diesem Land bleiben und es wird wunderbar werden. Das heißt, das, was man Prophet unterstellt, dass er Zukunft voraussagt, war nur eine Folge von seinem Auftrag, nämlich Buße zu predigen. Das ist ganz wichtig. Und dann der dritte Teil bei einem Prophet, das ist für uns heute fremd. Also er trat auf und sagt, so spricht der Herr, das Tetragramm, JHWH, um es Jahwe ausspricht, Jehova, weiß ja niemand. Gell? Ich habe jetzt wieder einen Jude gesehen, der schreibt, das hieß Jehova. Gell? Das meint er mir ja nur wegen der Zeugen Jehovas, wenn man mit denen nichts zu tun haben will. Gell? Aber egal, ob es Jahwe oder Jehova heißt, das spielt keine Rolle. So spricht der Herr. Und dann hat er das oft noch untermauert mit körperlichen Handlungen. Zum Beispiel, einer der Propheten musste ganz lang auf der linken Seite legen, der zweite musste eine Mauer durchbrechen. Das war der Typus des alttestamentlichen Propheten. Ich muss das jetzt ein bisschen ausführen, bevor man zum Text geht, dass das klar ist, was ein Prophet war. Es war der alttestamentliche Prophet. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Wenn man jetzt die Bibel wirklich ernst nimmt und nicht das macht, was die Leute sagen, jetzt kommen nämlich die Frommen. Und die haben genauso dieses Wort mit einem falschen Inhalt belegt wie die Welt. Und so konnte die Pfingstbewegung hingehen und konnte ganz einfach zu den Leuten sagen, das ist biblische Weissagung, Prophetie, da steht jemand auf und sagt, so spricht der Herr. Und er starrt alle in Ehrfurcht und glaube, Gott hat geredet. Ohne zu wissen, dass im Neuen Testament die Formulierung gar nicht gibt. Wisst ihr, wie kann das sein, dass Gott eine Formulierung, die so wichtig sein soll, so spricht der Herr und dann prophezeit jemand, dass Gott es im Neuen Testament gar nicht sagt. Es gibt keine einzige Bibelstelle im ganzen Neuen Testament, wo steht, so spricht der Herr. Es gibt bloß zwei Stellen vom Agabus, der sagt, so spricht der Heilige Geist. Aber so spricht der Herr, gibt es gar nicht im Neuen Testament. Das Neue Testament kennt diese Formulierung, so spricht der Herr, für einen neutestamentlichen Prophet gar nicht, hat es Gott vergessen. Und dann gibt es ganze Bewegungen, die bauen ihre ganze Dinge auf dem auf. Und dann glauben die, das ist ein echter Prophet. Mich sagt es schon allein, wenn er sagt, so spricht der Herr, ist ein Zeichen, dass ein falscher Prophet ist. Wenn nämlich Gott nie sagt, so spricht der Herr im Neuen Bund. Das war für den alten Bund. Im Neuen Bund ist das völlig anders. Wisst ihr, Agabus ist ein Musterbeispiel. Und jetzt muss man das einfach sehen. Ich schicke mal was voraus. In 1. Korinther 13, 8 sagt die Bibel, die Prophetie in diesem Sinne auch, was der Agabus gemacht hat, so spricht der Heilige Geist und geweissagt hat, hört auf. Und zwar aus einem ganz einfacher Grund. Die Bibel sagt, klipp und klar, könnt ihr euch jetzt die Stelle zeigen, aber das ist jetzt müßig, ich möchte es nur mal vorab sagen, dass praktisch auf drei Quellen die Inspiration der Heiligen Schrift basiert ist. Also die Basis, wo das passiert ist, ist einmal, was Paulus hatte. Er sagt im Galater 1, mein Evangelium ist nicht von Menschen, sondern Gott hat es mir selber geoffenbart. Das ist eine übernatürliche Erkenntnis. Also Gott hat ihm Erkenntnis gegeben, da hat ihm niemand dabei geholfen, niemand hat es ihm beigebracht. Gott offenbart ihm plötzlich Geheimnisse. Und er sagt im Kolosser 1, ab 25, er ist von Gott gegeben, um das Geheimnis Gottes auf sein Vollmaß zu bringen, das Wort Gottes abzuschließen, so steht es im Grundtext. Also aufs Vollmaß zu bringen, fertig zu machen. Wisst ihr, und das Zweite, was war, das ist also der erste Teil, das betrifft unser heutiges Thema, Prophet, falscher Prophet. Und das Zweite, was war, Zungenrede, und wenn das ausgelegt wurde, Korinther 14 zum Beispiel, dann wurden Geheimnisse geoffenbart. Aber Paulus sagt, er schließt die Geheimnisse ab, du kannst schon gar keine Geheimnisse mehr offenbaren, weil sie abgeschlossen sind. Wisst ihr, es ist vorbei. Gott hat das Geheimnis seiner Offenbarung durch Paulus abgeschlossen. Gott kann ja mal den Menschen erleuchten, das passiert auch in der Verkündigung, zeige ich nachher, wo dann wieder was Ähnliches geschieht. Aber das Wort Gottes ist fertig. Und das Dritte, was war, das war einfach Weissagung, diese direkte Inspiration und das Zungenrede, das ausgelegt wurde. Mit diesen drei Teilen hat Gott die Bibel inspiriert, schreiben lassen. Wisst ihr, natürlich, alles Testament hat noch ein bisschen einen anderen Charakter. Es gibt Teile, die Gott selber geschrieben hat. Zum Beispiel die 10 Gebote hat er selber geschrieben. Wisst ihr, jetzt müssen wir einfach konstatieren, heute ist das Wort Gottes fertig. Und im Neuen Bund sagt die Bibel ganz klar, es gibt es so, spricht der Herr, hier im Neuen Bund nicht. Und die Prophetie hat eine andere Rolle. Zum Beispiel sagt sie im Epheser 2, dass die Propheten und die Apostel zum Grundlage der Gemeinde gehören. Wir sind im Dach. Wir sind nicht im Fundament, wir sind im Dach. Wir sind fast fertig. Jetzt ist es einfach so, darum sagt Korinther 13, Zungenrede, Inspirationsgabe, um Geheimnisse zu offenbaren. Weissagung, die von Gott gegebene Prophetie, um auch die Bibel zu schreiben. Und die direkte Inspiration, die ein Paulus hatte, also Weissagung, Zungenrede und die direkte Inspiration, hören auf. Die drei Geistesgaben hören auf. Es gibt 21 Geistesgaben. Die Bibel sagt nur, die drei hören auf. In Wirklichkeit sind es vier, weil die Auslegung der Zunge ist die vierte. Das heißt, alles ist da. Allerdings hat sich die Krankenheilung verändert, das zeigt er auch. Aber die grundsätzlichen Geistesgaben sind da, außer den vier. Zungenrede, Weissagung, direkte Inspiration und Auslegung der Zunge. Von daher, wenn ich jetzt Bibel lese, habe ich was ganz anderes. Können wir sagen, ja, was gilt denn noch? In 2. Ich habe das nicht auf dem Zettel, das ist jetzt einfach, dass wir ein bisschen reinkommen. In 2. Petrus 2, kann man sich gleich merken, 2. Petrus 2, Vers 1, da sagt die Bibel, es gab auch falsche Propheten unter dem Volk. Und wenn jetzt die Prophetie im Neuen Testament noch voll da wäre, weil Paulus ja ganz klar sagt, hört auf, dann müsst ihr sagen, so gibt es auch unter euch falsche Propheten, müsst ihr sagen. Aber er sagt was anderes. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein. Also sagt im Rahmen der Gemeinde, in der Welt, das sagt der Herr Jesus in die Endzeitrede, werden die falschen Propheten auftreten. Und der Antichrist und der falsche Prophet, also in der Welt, aus dem Teuflischen raus, gibt es absolut die falschen Propheten. Die gibt es. Aber in der Gemeinde sagt er, so wie es früher falsche Propheten gab, tretet jetzt bei euch falsche Lehrer auf. Das heißt, das Wort Gottes und die Verkündigung des Wort Gottes hat ein Stück dieser Prophetie übernommen. Beispiel, jeder, wo mit Vollmacht das Wort Gottes verkündet, kennt es, dass Leute zu ihm kommen und ihm sagen, mir ist das schon passiert, da kommen Leute völlig aufgeregt zu mir und sagen, wer hat es dir gesagt? Ich sage, ich weiß nicht, was meint ihr? Wer hat mir was gesagt? Du musst es doch wissen. Da sage ich, wieso, was muss ich wissen? Du hast uns gerade alles auf den Kopf zugesagt, was bei uns hinter der Kulisse in der Gemeinde läuft. Sag, Entschuldigung, ich weiß gar nichts. Genau diese Funktion der Prophetie, die hat das Wort Gottes, die Wortverkündigung übernommen. Und genauso hat die Wortverkündigung die Bußpredigt des Propheten übernommen. Also ein ganz großer Teil der Prophetie, nur dass keiner aufsteht und sagt, so spricht der Herr, ist praktisch durch die Wortverkündigung, wenn es in Vollmacht geschieht, übernommen worden. Das ist einmal Hintergrund. Und dann passiert halt sowas wie, es war 1980, dann treten Leute auf wie ein Volkhard Spitzer, Pfingstprediger, extremer Charismatiker. Ich kann das öffentlich sagen, weil es ein öffentlicher Skandal war. Und sagt dann, er hat eine Prophetie von Gott, nicht das Volk soll Buße tun, sondern er hat eine Prophetie von Gott, dass sich das Olympiastadion in Berlin füllen wird, vollständig. A, hat er dann das Olympiastadion 1980 nicht mieten können. Also Entschuldigung, wenn Gott prophezeit 1980, ist das Stadion voll und dann kriegst du auch gemietet. Ist nicht passiert. Also schon mal ein Zeichen von falscher Prophetie. Und dann waren die Kreise nicht in der Lage, das zu sagen. Dann hat er es 1981 gemacht. Aber er hat das Stadion nicht voll gekriegt. Wisst ihr, zweimal falsche Prophetie. Und die Kreise, die Pfingstkreise waren nicht in der Lage, hinzustehen und sagen, falscher Prophet, weg. Wisst ihr, das ist das Problem. Aber wenn du mit diesen Dingen, was wir jetzt heute gleich betrachtet, umgehst, musst du dich ganz stur an die Bibel halten, sonst hast du wirklich ein Problem. Weil, wenn ihr mal zum Beispiel Jeremia 23 lest, was Gott über die falschen Propheten sagt, dann möchte ich alles sei auf dieser Welt nur kein falscher Prophet. Weil du das Gericht Gottes gegen dich hast, und zwar massiv. So, jetzt gucken wir. Epheser 4, 11. Es gibt echte und falsche Propheten. Epheser 4, 11 zeigt zum Anfang der Gemeinde, bevor das Wort Gottes fertig war, haben natürlich die Propheten noch gewirkt. Da hat Gott auch noch geoffenbart, was dann niedergeschrieben wurde. Da steht, und er hat etliche als Apostel und etliche als Propheten gegeben. Apostel und Propheten sind laut Epheser 2 Grundlage. Dann geht es aber weiter, wenn die Grundlage fertig ist. Etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Merkt ihr, da steht nicht hier, um Zukunft zu prophezeien. Da steht wieder genau der gleiche Gedanke. Um im Endeffekt Bußpredigt zu bringen, Erweckungspredigt. Das war genau das Ziel, Auferbauungspredigt. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Er sagt ganz klar, Herr Jesus soll durch das geoffenbart werden. Das ist was ganz anderes. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Jetzt erklärt das. Die Prophetie, was der Apostel getan hat, was der Lehrer tut, was der Hirte tut, also alle diese Ämter, die hier sind, sondern, dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und dann erklärt er, dass er das alles wirkt. So ist Prophetie. Also es gibt heute noch Prophetie, aber indirekt. Nicht, dass jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, das haben sie heute damit nie getan. Sondern anders. Und das müssen wir jetzt auch angucken. Aber das Thema für uns ist ja nicht die echte Prophetie, sondern die falsche. Aber wir müssen beides uns ansehen. Wenn man jetzt die Bibel ganz sachlich liest, dann stellt man fest, zum Beispiel Hebräer 1,1, das war die echte Prophetie. Da erklärt die Bibel ganz sachlich, und zwar, dass ein Kind versteht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Merkt ihr den Unterschied? Du hast doch jetzt die Tage und jetzt redet er weiterhin so zu uns durch die Propheten. Jetzt sagt er doch klipp und klar, er hat im Alten Testament durch die Propheten geredet, so spricht der Herr. Und jetzt im Neuen Testament redet er durch den Sohn. Was völlig anders. Und die falsche Prophetie, das ist dann das, was der Jesus zeigt, Matthäus 24, da treten dann plötzlich falsche Propheten auf, obwohl jetzt im Neuen Bund Gott durch den Sohn redet und sagt, Vers 11, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Das heißt, wir müssen aufpassen bei falscher Prophetie, wenn der Jesus uns das hier sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, dann hat es immer mit Verführung zu tun. Wisst ihr, es war jetzt wieder, ich weiß nicht, ob euch das Wort Smitta was sagt, gell? Es gibt ja so jüdische Zyklen, jüdische Rhythmus, Zeitpunkte, wo bestimmte Dinge eintreten, 70 Jahre, gell, und das alles. Da jetzt wieder ein Mann, Evangelikaler, das konnte man im Internet anhören, auf Englisch, da sind die Leute auch drauf reingefallen, der hat wieder gewaltig prophezeit, zum bestimmten Tag wird das und das und das passieren, indirekt sagen sie, das ist die Wiederkunft Jesu. Gell, das brauchst du dir gar nicht anhören, weil die Bibel klipp und klar sagt, Gott redet so nicht mehr, und zum Zweiten, weil die Schrift ganz klar sagt, niemand weiß Tag und Stunde. Gell, aber da hat es ganz wieder, ganze Gruppe sind dem nachgelaufen. Gell, und da war dir dem Tag jetzt passiert. Ja, was passiert? Gar nichts. Das ist schon 1000 nach Christus gesagt, da hat sie gesagt, jetzt ist das erste Jahr 1000 rum, die haben ja geglaubt, aufgrund der falschen Lehre des Augustinus und ähnlicher Kirchenväter, wenn die 1000 Jahre rum sind, ist 1000 Jahre reich rum, haben die geglaubt. Und da sind die hingegangen, haben ihr ganzes Vermögen verkauft, haben sich praktisch vollkommen ruiniert, finanziell und allem, und haben nur noch gewartet, dass der Herr kommt. Und dann kommt der erste Tag vom Jahr 1001. Wisst ihr, was passiert ist? Gar nichts. Die war ruiniert. Falsche Prophetie. Und so ist mit dem allem. Da muss man aufpassen. Er sagt klipp und klar, es treten falsche Propheten auf, auch heute. Wisst ihr, es gibt Leute, wer waren falsche Propheten? Zeuge Jehovas, Adventisten, die haben zum Beispiel alle prophezeit, dass 1914 die Wiederkunft Jesu geschieht, nachdem die nicht geschehen ist. Was haben wir dann gesagt? Das ist doch toll. Da haben wir gesagt, ja, er ist ja gekommen. Bloß ihr habt es nicht gemerkt. Er ist heimlich ins Heiligtum eingegangen. Was für ein Irrsinn. Wisst ihr, das glaubt man dann. Das glaubt man einfach. Der Mensch ist einfach geneigt, dass er solche falsche Prophetien glaubt. Es gibt nur einen Schutz gegen falsche Prophetien, das nackte Wort Gottes. Und dann siehst du, geht nicht. Gell? Ja, und dann wird es geleugnet, dann wird es schön nahedreht, dass dann alles passt. Gell? Müssen wir nur gucken, wie viel diese sektierische Gruppe, wie viel die Prophezeiungen gehabt hat. Dann war es halt dann nicht 1914, dann war es, ich weiß nicht welches Jahr, irgendwann, das letzte, was ich weiß, war 75, da ist auch passiert, das passiert auch da nicht. Niemand weiß es. Die Bibel sagt klipp und klar, niemand weiß es, dann gibt es keine Prophetie. Wisst ihr, dann brauchst du denen gar nicht zuhören, schad für Zeit. Und jetzt zeigt die Bibel ganz einfach, wie Gott ein echter Prophet eingesetzt hat und was sein Auftrag war. Jeremia 1,9. Der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker, Heidevölker, und über die Königreiche, und um auszurotten, niederzureißen, um zu zerstören, abzubrechen, zu bauen und zu pflanzen. Merkt ihr, was der für einen Auftrag hat? Der hat einen Auftrag, Gericht zu predigen und das Gericht teilweise sogar auszulösen. Und dann sagt er in 12, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und auf 14, und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Jetzt kommt das, was wir unter Prophetie verstehen. Jetzt erklärt er, wie es geht. Und dann erklärt er, was passieren wird. Nehmen wir noch 2,22 dazu. Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott, der Herr. Er predigt Buße. Wisst ihr, das muss man ganz klar sagen. Die Prophetie tritt immer nur ein, wenn er praktisch sagt, so, wenn du nicht Buße tust, dann wird es passieren. Daniel 9, das berühmte Kapitel, wo man auch schon viel Unsinn daraus abgeleitet hat. Daniel 9, 24, die Prophezeiung unter anderem über der Herr Jesus, über sein Kommen, über Enze. Und über dein Volk, also Israel, über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Und dann erklärt er 25, der Allerheiligste, der gesalbt werden soll, ist der Gesalbte, nämlich der Messias. Und dann sagt er in 26, noch 69 Wochen, also noch 7 plus 62 Wochen, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Der Herr Jesus, das war sein Tod. Und das Volk des zukünftigen Fürsten wird das Heiligtum zerstören. Es war Rom. Und das siehst du, er erklärt das. Und jetzt kommt natürlich wieder das Nächste. Jetzt kommt echte Prophetie, alttestamentlich. In Hesekiel 37 bis 39 erklärt er, was danach passiert. Das ist das, was der Jesus dann im Neuen Testament wieder auf verschiedene Arten auch tut. Aber hier siehst du zum Beispiel die Totengebeine in Hesekiel 37, Israel. Und du siehst dann, er sagt ganz klar in Vers 14, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben und ich werde euch wiederum in euer Land bringen. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, das ist jetzt ja schon geschehen, als die babylonische Gefangenschaft vorbei war. Wisst ihr, so wird dann das ausgelegt. Aber da steht bei Land Adama. Wisst ihr, was heißt? Der Erdboden. Also er betont hier nicht Eres Israel, nur das Land, sondern er sagt, du wirst sogar auf den Erdboden wiederkommen, wo du einst warst. Jericho, Jerusalem, wisst ihr, da wirst du stehen. Und er sagt, du wirst zurückkehren. Das ist Prophetie. Er sagt ihnen, ihr werdet zerstreut werden, aber Gott wird Buße geben, ihr werdet dann wieder zurückkehren. Das ist, wie echte Prophetie geschieht. Und dann sagt er letztendlich im Daniel 2, und genauso Daniel 7, Daniel 11 zum Beispiel, ist dann ein Gesamtrückblick über die ganze Epoche, oder was Rückblick, eine Vorausschau von seiner Seite für uns, ein Rückblick. Und er sagt hier, Daniel 2, 7, von diesem Traum, er soll den Traum erzählen, den er hatte. Und jetzt legt er ihm diesen Traum aus. Und dann erklärt er. Und zwar, das müssen wir jetzt ganz nüchtern sachlich feststellen, sie sollte getötet werden, es sollte hier etwas geschehen, das war furchtbar. Und dann siehst du in Kapitel 2 dieses Standbild und er sagt, dieses Standbild ist zuerst Babylon, die erste große Weltmacht, dann Medo-Persien, dann Griechenland, Alexander der Große und dann Rom, geteilt, Ostrom, Westrom, eiserne Zehe, Eifuß, Tonzehe, zweiter Fuß, also wird auseinanderbrechen. Und dann sagt er, am Schluss kommt der Königreich, Vers 44, in den Tagen jener Könige, nämlich vor Rom, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das Reich Gottes, das dann ins tausendjährige Reich mündet. Also hier hast du prophetisch die gesamte Heilsgeschichte. In Kapitel 7 hast du genau das Gleiche. Da sprach ich nochmal zur Wiederholung, wo er genau das Gleiche zeigt. Das ist die zürnende Hörner, das ist das kleine Horn. Und dann siehst du den Nachtgesichten, wie er das alles praktisch hinwegtut, indem der kommt, nämlich der der König dann über die ganze Erde sein wird, nämlich der Herr Jesus. Da wird auch der Antichrist geoffenbart. Das war der Auftrag der Propheten. Und jetzt, wo steht das? Wisst ihr, das ist niedergeschrieben in der Bibel. Und das ist das Vollkommene, das Wort Gottes, das steht alles drin. Du brauchst ja keine Offenbarung. Ezekiel 21, 30 sagt, der Antichrist ist ein Jude, ein Fürst Israel. Das steht glasklar in der Bibel. Und die Bibel hat ganz klare Aussage über alle diese Dinge. Und darum müssen wir das prophetische Wort lesen. Gell? Und das ist jetzt wichtig. Ich habe jetzt Leute, die, vor allem mein Bruder, das tut mir in der Seele weh, der mal glasklar war, der inzwischen diesen falschen Lehrer, dass es Israel keine Zukunft hat, auf der Leim gegangen ist. Anders kann man nicht sagen, es ist eine Verführung. Und auch zum Antisemiten wohl langsam wird. Der sagt, das wird alles nicht mehr geschehen. Ich lese auch die alttestamentlichen Prophezeiungen nicht mehr. Oder ich lese, aber sie haben keine Bedeutung für mich. Das ist Drama. Und Amos 3, 7 und 8 sagt, nein, Gott, der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, dem Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Das ist der Prophet. Und wenn du dann einmal in Daniel reingehst, dann siehst du, es geht immer letztendlich ums Gleiche. Das ist der Grundtenor des Propheten, Daniel 9, 6. Wir haben auch nicht gehört auf deine Knechte, die Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Wisst ihr, da ist immer das Gleiche, wenn du dann weiterliest, dann siehst du, dass er dann sagt, selbst wenn sie in aller Länder sind, wo du sie hin vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie begangen haben, das treibt uns die Schamröte ins Gesicht. Vers 11, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten, ist abgewichen, sodass es nicht auf deine Stimme hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses des Knechtes geschrieben steht. Also er sagt klipp und klar, alle diese Dinge kommen über dich. Alle, wenn du nicht Buße tust. Das ist ein Bußprediger, prophetischer Bußprediger. Und dann sagt er halt immer, wenn du das nicht tust, was ich sage, kommen die vom Norden, die Assyrer. Dann kommen die aus dem äußersten Norden, die Babylonier, die kommen. Und die löschen dich aus. Die zerstören Jerusalem. Und du musst dir mal vorstellen, was muss Gott tun? Also das hat mich ja schon erschüttert, das sage ich ganz ehrlich. Was muss ein Volk tun, um Gott zu reizen? Und was muss bewirkt werden, dass Gott so etwas tut? Und zwar, dass er in Jerusalem nicht nur den Tempel zerstören lässt, sondern dass er seine höchste Offenbarungsstufe des Alten Testamentes hinwegtut, die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. Und dass er das teilweise, also auch Tempel selbst, die Tempelgegenstände in die Hände der Feinde geben lässt. Das ist ungeheuer. Wenn ihr wissen wollt, wie der Prophet geweissagt hat, dann musst du ja nur Jesaja 1 hergucken. Und Jesaja 1 ist mit die größte Prophetie, die es überhaupt gibt. Und das ist ungeheuer. Er sagt zum Beispiel in Vers 3, oder er fängt schon in Vers 2 an, hört ihr Himmel, das ist die Gemeinde, und horche auf, o Erde, das ist Israel. Israel hat die irdische Verheißung, Erde, die Gemeinde hat die himmlische Verheißung, Himmel. Ein Ochs, das ist der unter dem Joch ist, das ist Israel. Und ein Esel, das ist der stellvertretend erlöst ist, das ist die Gemeinde. Und jetzt redet er zu ihnen, wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, sind abgewichen. Dann sagt er, wie sollen wir euch noch schlagen? Der Prophet sagt nicht, jetzt kommt das sofort, weil ihr nicht gehorcht, sondern er predigt ihnen erst Buße. Und er geht so hin und ihre Art und Weise, die dramatisch ist, Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Wittern und des Fettes von Maschkälbern überdrüssig und Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räuchelwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlung erhalten, Frevel verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Merkt ihr, was predigt der? Ist ein Bußprediger. Ist ein absoluter Bußprediger. Und dann sagt er, 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Denn wenn sie nämlich Buße tun, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Jetzt kannst du das im Geistlichen auf uns übertragen. Wisst ihr, wenn wir Gott so davonlaufen wie Israel, dann ist unser Gebet das Räucherwerk ein Gräuel, dann ist unsere Hingabe ein Gräuel, dann sind unsere Versammlungen ein Gräuel, dann stößt Gott der Leuchtergemeinde um. Wisst ihr, und neutestamentlich die Verkündigung hat keinen anderen Auftrag, als genauso wie der Prophet diese Dinge, die Gott sagt, ins Licht zu stellen. Hier hast du natürlich dann das völlig dramatisch vom alttestamentlichen Prophet her. Wisst ihr, jetzt versteht ihr auch, was ein falscher Prophet ist. Jetzt kommt da ein Mann, wunderbar, Maßanzug vermutlich, weiß ich nicht, aber zumindest sieht es gut aus, im Internet, sitzt vor dem Mikrofon und sagt dir, ja, die Juden haben diese Rhythmen und diese ganze Dinge und jetzt ist das 70. Jahr, praktisch das Jubiläum und an dem und dem Tag passiert es in der Regel und jetzt wird das und das geschehen. Wunderbar, und die Gläubigen sind so dumm, weil sie nicht wissen, Entschuldigung, ich sag's mal so hart, dass der Prophet ein Bußprediger ist, das geschieht. Wenn der ein Prophet gewesen wäre im Sinne Gottes oder zumindest von Verkündigung her, der Auftrag hätte, Prophetie zu verkündigen, das gibt's noch, da man das verkündigt, dann hätte er gepredigt, ihr habt das und das und das und das getan, ihr habt alle Sünde begangen, die ich als Gräuel bezeichnet habe, das tun wir ja, ihr seid abgefallen, wenn ihr euch nicht wirklich zurückwendet zum Herrn, dann werdet ihr einen Krieg bekommen. Dann hätte ich gesagt, wunderbar. Er hat wohl von Gott den Auftrag, prophetisch zu verkündigen. Aber doch nicht sowas, wisst ihr. An dem und dem Tag passiert, wahrscheinlich nichts passiert. Wisst ihr, ich habe es einmal aufgeschrieben, ich lösche dann hinterher. Gell? Vielleicht hätte ich es behalten sollen, dass man immer weiß, wann ist die nächste falsche Prophetie geschehen. Aber der Bußprediger, alttestamentlich, der echte Prophet, der predigt was völlig anderes. Ihr könnt das ganze Alte Testament lesen, so spricht der Herr, das ist alttestamentlich, Hosea 2, 16 und 17. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie in dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Das ist, wenn sie Buße tun, wenn nicht, dann ist Vers 8. Darum sieh, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen. Du kannst machen, was du willst. Gott wird dir widerstehen. Wenn du Buße tust, wird's wunderbar. Das war die Botschaft, wirklich die echte Botschaft des Bußpredigers. Aber auch Jesaja 50,4. Wisst ihr, das sind Dinge, Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit deinem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das war der Auftrag des Propheten, das war das, was er tun sollte. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einem wichtigen Punkt. Bevor wir die Berufung des Propheten, und da siehst du auch, wie das ist dramatisch, und wie das auch mit dem falschen Propheten, mit dem echten Propheten ist, neutestamentlich, bevor wir das sehen, muss uns etwas klar sein. Auch die ganze Prophetie alttestamentlich, ihr habt ein drittes Blatt, da ist so ein seltsames Bild. Da seht ihr so einen Mann, der hat einen Blick und da seht ihr Berge. Also ein Prophet hat, wenn er Buße gepredigt hat und die Zukunft von Gott her sah, aber das war immer nur die Begleitung, damit man es richtig versteht. Bußpredigt war das Wichtigste. Es war nur die Begleitung. Hat er ein paar Dinge gesehen. Zum Beispiel, er hat die Geschichte Israels gesehen. Er hat gesehen, dass Israel in alle Völker zerstreut wird. Er hat gesehen, dass Israel wieder zurückgeholt wird. Das geschehen 1800, in den 90er Jahren ist die erste Aldia geschehen aus Russland, dann aus Polen, dann wegen dem Dritten Reich, dann nach dem Krieg, dann die letzte war wohl die jemenitische Jude zurückzuholen mit Flugzeugen, also dass Israel zurückkehrt. Er sieht dann das zweite Jesu Wirken auf der Erde. Also er sagt, es wird der Spross auftreten, der Zehmacht, der Erlöser wird kommen. Er wird innerhalb von 69, sprich 70 Wochen, wird er die ganze Erlösung vollbringen. Er wird Sühne schaffen, Daniel 9 ist das. Also er sieht den Herr Jesus, er sieht ihn, er sieht den Erlöser. Er sieht die Geschichte Israels. Aber was er nicht sieht, er sieht die Gemeinde nicht. Das seht ihr, die Gemeinde ist versteckt zwischen diesen Bergen. Und jetzt müssen wir Epheser 3, am besten schon ab 4 lesen. Dass man ein bisschen Gefühl kriegt für Prophetie. Darum könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Derselbe Paulus sagt, Kolosser 1, 25, er wird das Geheimnis praktisch und das Wort Gottes aufs Vollmaß bringen, abschließen. Das sind früheren Generationen, also zur Zeit der alttestamentlichen Propheten, den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, das auch nicht zur Zeit Jesu, vom Herr Jesus geoffenbart wurde. Jetzt erklärt er nämlich, was ist, wie es jetzt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Gemeindezeit, seinen heiligen Aposteln und Propheten dies Wort Gottes ja geschrieben haben, durch den Geist geoffenbart worden ist. Jetzt kommt das gewaltige Geheimnis, das niemand wusste, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das heißt, der Prophet hat nicht gesehen, dass eine Gemeinde entsteht aus Juden und Heiden. Das war das Geheimnis. Könnt ihr nachlesen, Epheser 2, 11 bis 18. Aber was er wieder gesehen hat? Das Ende der Gemeinde hat er gesehen. Daniel 2, Daniel 11. Er sieht zukünftige Dinge. Und dann sieht er natürlich noch gewaltige Dinge. Er sieht hier zum Beispiel, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, er sieht das tausendjährige Reich. Das ist dann Jesaja 2. Und ich lese dann nur Auszüge aus 11. In Jesaja 2 sagt er das Ende, wenn der Jesus wiederkommt. Er sieht also praktisch das Ende der Gemeinde. Vers 2, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo der Herr Jesus wieder in Jerusalem ist und da werden alle Völker ihm zuströmen. Alle. Und er sagt dann, sie werden ihre Schwerter, Vers 4, zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Rebmessen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Und den Krieg werden sie nicht mehr erlernen. Es wird eine Friedenszeit sein, es wird kein Krieg mehr geben. Wissen Sie, jetzt kommen die Leute, die im Calvinismus huldigen und dieser falsche Lehre, dass Israel keine Zukunft hat, die sagen allen Ernstes, das ist jetzt gerade. Entschuldigung. Das ist für mich so ein Stück Verblendung. Wie kann man sowas glauben? Wir hatten noch nie so viele Kriege wie in den letzten 20 Jahren. Wir haben noch nie so eine Zeit der Verderbnis von wegen Friedenszeit. Es geht ja zu wie in Sodom und Gomorra. Und dann kommt natürlich das Gewaltige, das er hier gesehen hat, der Punkt 4, das tausendjährige Reich. Und dann sagt Jesaja 11, 6, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard bei dem Böcklein sich niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Maschti werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verdorbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und das sagt er unter anderem von Kuh, von der Bärin, das ist der Himmel. Bei Fleisch und Blut werden der Himmel nicht erben, sagt die Bibel. Das ist hier auf der Erde. Darum ist die Kuh da, darum sind die Menschen da. Das ist tausendjährige Reich, ist eindeutig. Wie kann man lehren, dass es kein tausendjähriges Reich gibt mit so einer Bibelstelle? Das ist völlig ausgeschlossen. Aber das ist falsche Prophetie. Das sind falsche prophetische Lehren. Da treten dann keine falschen Propheten aus, wie 2. Petrus 2, 1 sagt, sondern da treten falsche prophetische ganze Lehrgebilde auf. Das ist auch keine Einzellehre und keine Einzelprophetie, sondern ganze Lehrgebilde, wo einfach sagt, Israel hat keine Zukunft mehr. Das ist eine absolut antibiblische, falsche Lehre. Aber das hat der Prophet alles gesehen. Wisst ihr, und jetzt ist halt die Frage, auch neutestamentlich, wie wird ein Prophet berufen? Jeremia 1, Vers 4, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeremia ist vielleicht das tiefste Kapitel über die Berufung eines Propheten. Und zwar, da sagt die Schrift, und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Da steht wörtlich, kannte ich dich. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten, für die Völker habe ich dich bestimmt. Also er hat ihn berufen und wollte, dass er prophetisch. Und dann will er mich, dann sagt er, sage nicht, ich bin zu jung. Und er erklärt ihm, du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Wisst ihr, der Prophet hat immer nur das getan, was Gott ihm gesagt hat. Wenn ein Prophet war es absolut 150% notwendig, dass er eine Berufung hatte und dass er genau das gepredigt hat, was Gott ihm sagte. Er sagt dann, ich werde dich erretten, dass du nicht zu Schande werden wirst. Und er sagt da in Vers 12, er wird darüber wachen, dass das Wort Gottes ausgeführt wird. Wisst ihr, ein echter Prophet, von daher kannst du alle sagen, wenn jemand einmal so falsch prophezeit hat, wie hier Spitzer das gemacht hat in Berlin, oder wie dieser ich weiß nicht mal, ist ein Amerikaner oder ein Asiat, ich habe es dann mir nicht mehr angeguckt, auch Leute, die Wiederkunft gepredigt haben, auch die Sekte, wisst ihr, mit denen braucht er nicht einmal mehr reden, das ist vorbei. Wenn da nicht jemand in Sack und Asche Buße tut und sich von dem allem lossagt, dann ist er weiterhin ein falscher Prophet. Dann ist das Gericht über ihm. Und da sieht man jetzt was, er beglaubigt ihn, 4. Mose 11, 25, der Herr kam herab in der Wolke und redete mit ihm. Er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und das geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie. Wisst ihr, es kommt der Unterschied. Ihr könnt es nochmal nachlesen. Der Heilige Geist war im Alten Testament auf der Stiftshütte. Sichtbar. Die Shechina, die Wolke und die Feuersäule. Und ihr seht dann, je nach Wolke und Feuersäule, wie sie handelt, ist der Jesus in der Wolke und Feuersäule drin. Er geht vor ihnen her. Der Heilige Geist in der Fülle ist auf der Stiftshütte. Die Wolke und Feuersäule ist auf der Stiftshütte, dort auf der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel. Aber der Heilige Geist selber hatte nur König, Priester, Prophet, da haben auch die Richter dazu gehört. Richter waren Propheten. Und die besondere ausgerüstete Leute, die an der Stiftshütte gearbeitet haben, wie Bezalel, die hatte der Heilige Geist, auch der prophetische Geist. Jetzt muss er also diesen Geist auf die 70 Älteste legen, dass sie weissagen können. Merkt ihr was? Ein normaler Jude hätte gar nicht weissagen können. Im Neuen Bund, sagt die Bibel, Römer 8, 9 und 10, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Der Unterschied ist nämlich der, im Alten Testament haben die Propheten andere Aufgabe gehabt. Sie mussten Israel predigen, sie mussten die Zukunft predigen, sie mussten den Messias predigen, sie mussten Buße predigen. Und genauso war im Alten Testament der Heilige Geist nur auf 4 Personengruppen, nur auf der Stiftshütte. Im Neuen Bund ist es völlig anders. Da wird die prophetische Tätigkeit durchs Wort Gottes nach der Apostelzeit übernommen und gleichzeitig ist der Heilige Geist in jedem Gläubigen. Wisst ihr, wenn man die Dinge nicht unterscheidet, dann bringst du alles durcheinander. Und das ist jetzt ganz wichtig. Er war ein König, das ist immer, wenn man gesalbt hat. Er war ein Priester, aber das durfte nur die Gesalbte sein. Sie wurde ja gesalbt. Und es war ein Prophet. Wisst ihr, und zum Beispiel, ein Prophet musste berufen sein. Als Elia von Gott im feurigen Wagen in den Himmel gefahren wird, muss er Elisa, seinem Nachfolger, praktisch das übergeben. Was macht er? Er wirft den Mantel über ihn. Und dann geht er hin, zerreißt seine Kleider. Der hatte keine Kleider mehr aus dem Prophetenmantel. Man muss sich vergegenwärtigen. Dann nimmt er den Mantel und schlägt mit dem Mantel das Wasser und dann ruft er, wo ist der Gott Elias? In derselben Sekunde teilt sich die Wasser und dann kommen die Prophetenschüler, sehen das und dann rufen sie, der Geist Elias liegt auf Elisa. Genau um das hat er gebetet. So wird das gemacht, da ist echte Berufung, echte Weitergabe. Und dann siehst du auch, als der Jesus dann kommt, Matthäus 2,11, der ja das alles in sich vereinigt hat, die Fülle des Heiligen Geistes mit alle Aufgaben, mit alle Ämter, er hatte ja alles, dann kommen die Leute aus dem Morgenland und bringen etwas. Und die Symbolik ist der Bibel wichtig. Sie kommen hier, Matthäus 2,11, im B-Teil, da fielen sie nieder und beteten es an, nämlich das Kindlein, der Jesus. Sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Jetzt kommt interessanterweise, was die gegeben haben. Gold. Gold ist das Zeichen für den König. Weihrauch, das ist das Zeichen für den Priester. Und Myrrhe ist das Zeichen für den Prophet. Und jetzt sagt die Bibel interessanterweise, einen Propheten wie dich, Mose, werde ich senden. Der Jesus war der Prophet des neuen Bundes. Und es war genauso wie bei Mose. Wir haben es ja gesehen, in der Verkündigung haben sie ja mal gezeigt. Genauso unter Fremdherrschaft tritt er auf. Er wird vom Teufel praktisch schon als Kind verfolgt. Er will ihn schon als Kind umbringen. Er befreit das Volk, führt es aus Ägypten. Genau das hat der Jesus alles getan. Wisst ihr? Und da siehst du schon, hier, der Jesus war eigentlich das Entscheidende. Das ist nämlich wichtig nachher für die Prophetie. 1. Samuel 3,20. Das ist ungeheuer wichtig. Und ganz Israel von dann bis Beersheba. Dann ist ganz oben im Norden und Beersheba ist ganz unten im Süden. Erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Der Prophet musste bestätigt sein. So muss drum, wenn er Verkündiger praktisch mit der Auftrag hat, je nach auch Berufung, prophetisch zu predigen, muss er genauso bestätigt sein. Wisst ihr, man kann nicht auf eine Bibelschule gehen oder einen Doktortitel der Theologie holen und dann ist man beglaubigt. Du bist ein Nichts, wenn du das hast, wenn Gott dich nicht beruft. Du brauchst das alles gar nicht, wenn Gott dich beruft. Man beruft auch die, die das haben. Gott ist souverän. Aber das ist schon mal ganz wichtig. Es muss eine Berufung geschehen. Und da gibt es eine Prophetenprobe. Jeremia 28, Vers 9. Und zwar, er erklärt es dann auch, was passiert. Und jetzt kommen wir zum falschen Propheten, wo das nicht der Fall ist. So eine klare Berufung, wisst ihr, und auch so eine klare Wirkung. Der Prophet aber, der Frieden weissagt, der wird am Eintreffen seines Wortes erkannt als ein Prophet, den der Herr in Wahrheit gesandt hat. Wenn was nicht 100% eintrifft, hat er nicht gesandt. Wisst ihr? Das ist einfach Fakt. Und da hast du gesehen, was Gott tut. Gell? Und er verwirft die falschen Propheten vollständig. Wisst ihr? Und von daher, ich sag's mal so, die Bibel sagt, nicht nur die Lehrer haben strengeres Gericht zu erwarten, sondern ich sag's mal so, ich wollte alles sein, bloß kein falscher Prophet. Oder ein falscher Verkündiger. Wehe, wenn ich das bin. Dann widersteht dir Gott. 5. Mose 28, 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüge über dich kommen. Sie werden dich treffen. So steht es wörtlich. Wisst ihr, und ich schiebe jetzt einfach geschwind ein, und das muss man ganz nüchtern sachlich sehen, da ist der Jeremia das große Musterbeispiel für alle unsere sagen wir mal grundsätzliche Sicht eines Propheten, auch des falschen Propheten. Er sagt in Jeremia 23, Vers 29, ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen lügen, weissagen. Es gibt Leute, die weissagen Lüge, passiert in den schwärmerischen Kreisen, es gibt aber auch Leute, die das prophetische Wort predigen als Lüge und sprechen, ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben? Also ich sage hier, der falsche Prophet, auch der falsche Verkündiger, hat eine falsche Weissagung in seinem Herzen. Er sagt einmal falsch und die Propheten, die selbst erfundenen Betrug weissagen. Wisst ihr, das ist teilweise vom Teufel angezettelt, aber es ist oft selbst erfundener Betrug. Die Leute erzählen Unsinn. Wisst ihr, wie kann man sagen, der Herr Jesus kommt 1914 wieder und er kommt er nicht wieder? Dann muss ich doch in Sack und Asche Buße tun, muss mich auf mein Angesicht werfen und sagen, ich bin ein falscher Prophet, Herr, vergib mir und gib mir noch Gnade, dass ich wenigstens nicht verloren gehe. Das wäre der Normalfall. Nein, dann sagt man, hier, ja, jetzt habe ich eine neue Prophetie. Der alte war ja falsch, aber jetzt habe ich schon wieder eine neue. Ist doch interessant. Der falsche Prophet hat eine neue Prophetie. Und jetzt sagt er ist anders gekommen, wie wir dachten. Er ist nicht sichtbar wiedergekommen, sondern er ist unsichtbar ins himmlische Heiligtum eingegangen. Das ist doch interessant, das kann keiner nachprüfen. Das sind doch die beste Prophetie, wo man nicht nachprüfen kann. Die Bibel sagt aber, er wird erkannt werden, wenn es eintrifft. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass man es nachprüfen kann. Wieso, da siehst du den ganzen Irrsinn. Und er sagt hier, es ist selbst erfundener Betrug. Dann sagt er 26 und 27. Die den selbst erfundenen Betrug weissagen, haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen, durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über den Baal. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, jetzt kommt der neutestamentliche Verkündiger, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wo wirklich Vollmacht ist und Prophetie, zerschmeißt das Wort Gottes Felsen, da passiert etwas. Das ist kein Geschwätz. Steht hier. Die Leute wollen Lehrer, die nach ihren Lüsten praktisch ihnen predigen, was sie gerne haben. Das gefällt ihnen. Und das ist natürlich drin, so ganz einfach. Da hast du das Leicht. Könnt Jeremia lesen, er sagt, einmal ist der Teufel, der das macht, einmal ist der selbst erfundene Betrug, der Wahn des Herzens dieser Leute. Ja, jetzt kommen wir zum Problem. Römer 1, 2, jetzt kommen wir ja zum Neutestamentlichen. Wie kann ich jetzt eine neutestamentliche Verkündigung, auch wenn die prophetisch verkündigt wird, im Sinne vor, dass man hier Sachen sagt, wie kann ich die prüfen? Da sagt die Bibel, ich lese Römer 1, ab 1 schon, Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Jetzt kommt eigentlich der entscheidende Text. Dass er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften, durch seine Propheten. Und jetzt erklärt er es. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Das heißt, die Prophetie hat im tiefsten Grunde immer ein Ziel und ein Zentrum, der Jesus. Um das zu erreichen, der Jesus sagt ja die erste Predigt vor ihm, Markus 1,15, tut Buße und Glaube. Neutestamentlich ist es ganz einfach so, da ist immer Buße, Glaube und vor allem mit dem Ziel, zum Jesus zu kommen, im Mittelpunkt. Und er erklärt, ich lese nochmal Hebräer 1,1, bloß das lese ich bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, dem größten aller Propheten, der prophetisch wie Mose. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten oder Weltzeiten, Äonen, Ewigkeiten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wisst ihr, das ist der zentrale Punkt. Es geht bei neutestamentlicher Verkündigung, bei neutestamentlicher, auch prophetischer Verkündigung, immer nur letztendlich ums Zentrum, um den Herr Jesus. Und er sagt hier klipp und klar, das ist jetzt die Stelle mit Mose, 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Das war der Herr Jesus. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Er ist das Ziel aller Prophetie. 1. Petrus 1, 10. Wenn ich das jetzt so behaupte, dann muss die Bibel das Gleiche sagen. Wegen dieser Errettung, also die Errettung durch Jesu Blut, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Jetzt wisst ihr auch, welcher Geist in den Propheten war. Der Geist Jesu Christi war in ihnen. Der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte, ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist. Es sagt jetzt klipp und klar, die ganze Prophetie mündet in der Verkündigung des Evangeliums, in der Predigt vom Herr Jesus. Wisst ihr, da siehst du jetzt mündet das alles am selben Punkt. Lukas 24, da erklärt der Herr Jesus nochmal ihre Kette, wie das zusammenhängt. Lukas 24, 25. Und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das letztendlich auch verstehen. Du hast ja hier die Emmaus-Jünger. Ich lese 26, das Zentrum. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das sind ja die drei großen Teile der hebräischen Bibel. Torah, das ist das Gesetz, hast hier, Nebiim und Ketubim. Nebiim sind die Propheten, Ketubim sind die andere Schriften. Die Psalme, gehört auch zum Beispiel interessanterweise Chronik dazu. Das heißt, der Jesus zeigt hier, alle diese Schriften haben nur ein Ziel, der Herr Jesus. Alle Verkündigungen haben nur ein Ziel, der Herr Jesus. Ja, wer erkenne ich jetzt, ob jemand ein falscher Prophet ist, wenn er verkündigt? Jetzt sagt jemand, ich habe von Gott die Gabe zu predigen und er hat dann gesagt, ich predige auch so, dass es Weissagen ist, ich predige euch Zukunft, alles Mögliche. Ist ganz einfach. Ist der Jesus im Zentrum oder nicht? Predigt er genau das, was die Schrift sagt, oder predigt er was anderes? Dem erkennst du einen falschen Prophet. Das sind Leute, die auftreten, aber ich könnte euch die Namen sagen, die dann kommen sind und gesagt haben, der Jesus kommt wieder, und dann haben sie sogar Datums genannt. Obwohl die Bibel klipp und klar, Datums ist ja schwäbisch, Daten heißt es eigentlich, dann ist es ganz einfach, ist eigentlich nicht eingetroffen. Und dann hat die Menschheit noch rausgekriegt, dass das Datum, das er genannt hat, sein 65. Geburtstag war. Dann habe ich alles gelacht. Aber da kann man nicht lachen, das ist dramatisch. Ich kann nicht predigen, ich kann predigen, Erlösung durch Jesu Blut. Ich kann predigen, was in Vollmacht. Wenn du das und das nicht tust, wird das und das passieren. Das ist biblisch ablesbar, das ist kein Problem. Wenn du die Vollmacht hast, kannst du das predigen. Aber ich kann nicht predigen. 2018 ist ein ganz geheimnisvolles Jahr. Dieses Jahr wird es Mittag geschehen. Da wird etwas passieren. Und ihr werdet das sehen. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. 30 Jahre, 40 Jahre. Kann man Schriften raus? In Kürze wird Russland Israel angreifen. Ja, es hat es nicht angegriffen. Warum hat es nicht angegriffen? Weil der, was geschrieben hat, ein falscher Prophet war. Wisst ihr? Auch falsche Lehre ist laut 2. Petrus 2,1 falsche Prophetie. Wisst ihr, wenn du das einmal so eng siehst, wenn der Jesus sagt, hüte dich vor den falschen Propheten. Ich sage, das heißt, nach der Ausgießung vom Heiligen Geist, hüte dich vor den falschen Verkündigern. Wisst ihr? 4. Mose 24,17. Da siehst du wieder, es war immer ein einziges, ganz gewaltiges, großes Ziel. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter hebt sich aus Israel. Jesus. Immer der Herr Jesus im Mittelpunkt. Und dann siehst du in der ganzen Prophezeiung, 2. Mose 12, Passa. Die Kreuzigung vorgeschattet. Kein Knochen wird ihm zerbrochen werden. Das heißt, die ganze Begebenheit sind alles prophetische Dinge. Und darum sagt das Neue Testament, es wird ihm kein Knochen zerbrochen werden. Das gewaltigste Kapitel, Jesaja 53, wo ganz klar erklärt wird, was ihm hier geschieht. Sie redet vom Wurzelspross, der aus dem Erdreich aufsteht, der als ein Mensch ist, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Er hat die Krankheiten getragen, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Und dann sagt die Bibel, er wird unsere Übertretungen praktisch bezahlen. Wegen dem wird er durchbohrt, wegen dem wird er zerschlagen. Er wird die Strafe tragen, er wird drum die Wunden haben. 6. Aber der Herr warf aller unsere Schuld auf ihn. Bei einem Reichen war er in seinem Tod. Du siehst, er ist sogar im Grabmal vom Mann, der so viel Geld hatte, dass er sich ein eigenes Grabmal in der Pfälzer hauen konnte, begraben. Also du siehst alles. Hier ist prophezeit der ganze alttestamentliche Befund. Immer nur Jesus, Jesus allein. Und in Begleitung mit dem, was Jesus beinhaltet. Natürlich auch Zukunft. Er wird wiederkommen. Davor wird das geschehen. Wisst ihr, da geschieht dann auch Prophezeiung im Sinne von was kommt. Aber das Zentrum ist immer er. Psalm 22, die Leiden Jesu geistlich. Psalm 69, die Leiden Jesu seelisch. Jesaja 53, die Leiden Jesu körperlich. Also du hast immer nur Jesus allein. Und jetzt kannst du auch prüfen, ob jemand, also sag mal, wenn jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, kannst du gleich sagen, Entschuldigung, du hast einen Fehler gemacht. Wenn der jetzt Müller heißt, dann musst du sagen, du hast einen Fehler gemacht, der Prophetie, ein Wort ist falsch. Du musst jetzt sagen, so spricht der Herr, Müller. Ist nämlich nicht Gott, der spricht, sondern du. Wisst ihr, wenn jemand sagt, so spricht der Herr, kannst du gleich sagen, aus, gibt es Neue Testamentlich nicht. Kannst du sofort das Wort abschneiden, egal wie er heißt. Falscher Prophet. Wenn jemand auftritt und solche Aussagen macht, die, wo die Bibel sagt, niemand weiß es, schneid ihm ab. Wisst ihr, jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz heiklen Thema. Falsche Prophetie ist zum Beispiel, wenn man die Endzeitabläufe so darstellt und die Leute nicht ehrlich sagt, klipp und klar, dass 7 Donner da sind, die nicht geoffenbart sind. Lässt einmal ganz langsam Offenbarung 10 und 11. Es gibt 7 Donner, die sind genau vor der Entrückung, vor der Wiederkunft Jesu, die niemand weiß. Wenn jetzt die Leute hingehen, die namhaftesten Gläubiger, gibt genügend, ihr könnt euch Namen sagen, und jetzt einfach hingeht und endzeitliche Abläufe sagen, so und so und so und so und so und so läuft das, können sie nicht. Wenn sie das tun, sind sie falsche Propheten. Sie müssen ehrlicherweise sagen, wir können keinen Fahrplan aufrichten, gar keinen, weil wir nicht wissen, was in den 7 Donner geschieht. Die 7 Donner könnte die Zerstörung der westlichen Kultur und des Christentums sein, was derzeit passiert. Die 7 Donner können die Islamisierung sein. Die 7 Donner können Weltkriege beinhalten. Die 7 Donner können Hungersnote beinhalten. Seuche, die über die ganze Erdbahn gehen, können die alles beinhalten. Wisst ihr, was wir über die 7 Donner wissen? Nix. Und Gott sagt, er wird es nicht sagen. Er sagt da über die Entrückung. Wenn manche sagen, die Entrückung ist 100% bei Offenbarung 4, bevor das Geringste passiert. Falsch. Die Bibel sagt, 2. Thessalonicher 2, Abvers 1, die Entrückung, Parousie, unser Hinaufversammeln zu ihm, da steht Epi-Synagoge, Synagoge-Versammlung, Epi-Hinauf, eindeutige Entrückung, kann nicht geschehen, es sei denn, der Sohn der Sünde, der Antichrist ist geoffenbart. Wie sagt bloß eins, die Entrückung kann gar nicht sein, bevor letztendlich ganz sicher der Antichrist da ist. Und auch heißt ja, was hinweggetan wird. Das Wort, wo dort steht, mit aus der Mitte getan, hinweggetan, das kannst du genauso gut übersetzen mit hervorkommen. Dann wird es nämlich heißen, dass die Gesetzlosigkeit auf den Höhepunkt kommt. Und aus der Gesetzlosigkeit kommt der Gesetzlose, der Antichrist, steht im Hesekiel 21, 30. Und aus dem heraus wird dann praktisch die Wiederkunft ausgelöst, wenn der Antichrist geoffenbart ist und das Ganze auf dem Höhepunkt ist. Wisst ihr, wenn jemand sowas predigt mit Vollmacht, dann ist er ein echter Prophet. Neue Testament. Wenn aber jemand was anderes predigt, und jetzt kommen wir zum Paulus, 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinausgeht. Ein neutestamentlicher Prophet, Erführungszeichen, kann nur prophezeien und predigen, was sich mit dem Wort Gottes vollständig deckt und sonst gar nichts. Und es hat immer Buße zur Folge, hat immer zur Folge letztendlich der Herr Jesus im Mittelpunkt. Aber Prophezeiung, wie im Alten Testament, so spricht der Herr, diese Prophetie hat aufgehört. Das sagt Korinther 13, 8, ganz klar. Es ist jetzt ein Teil der Verkündigung. Und dann siehst du halt auch in der Prophezeiung, das möchte ich auch noch zeigen, weil das ist mir ganz wichtig, Sacharja 9, 9 und 10, da sieht man dann etwas, dass es so Doppelprophetien gibt. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man sagt, ist doch nicht eingetroffen. Es trifft immer ein. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist der Einzug in Jerusalem. Und dann siehst du, wie er im nächsten Vers den Völkern Friede gebieten wird. Seine Herrschaft wird reichen von Meer bis zum anderen, vom Strom bis an die Ende der Erde. Tausendjährige Reich in 2 Versen. Was fällt hier? Die Gemeinde. Ihr müsst wieder das Bild angucken. Die Gemeinde sieht er nicht, der Prophet. Er sah nicht Epheser 3, 4, aber er sieht ihn. Und jetzt einfach ganz praktisch. Wir gehen jetzt nochmal zu unserem Text. Wir wissen ja jetzt, dass die Bibel klipp und klar sagt, es werden viele falsche Propheten auftreten. Wir wissen aus Offenbarung 13, war jetzt heute kein Thema, der falsche Prophet wird kommen, wird der falsche Messias verkündigen. Also der falsche Prophet wird Gewaltiges prophezeien. Und der Antichrist, der falsche Christus, wird Gewaltiges tun. Da wird er Zeichen, Wunder, Kräfte von mir aus, Tote, Auferweckungen. Da wird Dinge geschehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn das nicht von der Bibel her 100% sauber ist, dann darf er nicht einmal darauf reagieren. Man darf da nicht darauf reagieren, ist alles falsch. Wisst ihr, mich beeindruckt das nicht, wenn ein Tod drauf steht. Ja, was ist das? Wisst ihr, das kann ein Bluff sein. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass Tote Auferweckung praktisch hier in der Endzeit Zeichen ist oder die Beglaubigung ist. Sondern es muss sich mit dem Wort Gottes vollständig decken. Und jetzt sagt der Jesus ganz ehrlich, hütet euch vor falschen Propheten. Jetzt erklärt er und sagt, die kommen in Schafskleidern. Das heißt, die geben sich wie die Gläubigen. Die redet wie die Gläubigen und sie sind aber inwendig im Herzen reißende Wölfe. Wie erkenne ich die jetzt? Wie erkenne ich die, wenn zum Beispiel ein falscher Prophet noch nicht falsch verkündigt hat, noch nicht falsche Dinge gesagt hat, noch nicht im Voraus Falsches gesagt hat? Wie erkenne ich den? Er sagt ganz einfach, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und jetzt sage ich euch, was das sicherste Merkmal jedes falschen Propheten ist. Der da, für die Hörer, die es nicht zählt, ich habe einen Geldbeutel in der Hand. Geld. Einer der größten falschen Propheten, die jemals aufgestiegen sind in der Pfingstbewegung. Ein guter Brustprediger, dann am Schluss zum falschen Propheten mutiert, war der Dr. Dowie in Zürich. Am Schluss hat er die Leute rausmarschieren lassen und die haben das Geld auf den Tisch legen müssen. Dann hat er ihnen noch geoffenbart, er ist der Elia. Die haben das geglaubt. Das ist völliger Irrsinn. Und dann, als es nicht gereicht hat, ich weiß es auch bloß von Dritten, dann hat sie scheinbar nur das Geldbeutel ausleeren müssen, dass sie ja wirklich alles da lassen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein namhafter Pfingstprediger, der so ein großer ist im Reich Gottes, hat Folgendes gemacht. Der hat gesagt, Gott wird eure Gebete erhören. Geht hin, nehmt einen Umschlag, legt das Geld, das ihr Gott geben wollt. Natürlich, je mehr Geld du gibst, je mehr wird er dir helfen. Du kannst also Gott kaufen, suggeriert man hier. Und dann schreibst du auf den Umschlag dein Gebetsanliegen. Dann werden wir das Geld fürs Reich Gottes nehmen, werden dein Gebet in der Salbung vor Gott, vor sein Angesicht bringen und Gott wird deine Gebete erhören. Und der Mann, der da dabei war, der ist wegen dem aus der Bewegung rausgekommen, der hat gesagt, ich habe gesehen, was sie machen. Sie sind hingegangen, haben die Umschläge genommen, haben sie aufgerissen, das Geld rausgenommen und haben die Kuvert mit den Gebetsanliegen unbesehr in den Dreck geschmissen oder in den Papierkorb. Das sind die falschen Propheten. Wenn ihr jemanden habt, ihr habt den Verdacht, dass er ein falscher Prophet ist, dann achtet auf drei Dinge. Eigentlich sind es vier. Erstens, wie geht er mit dem Geld um? Zweitens, wie geht er mit der Frau um? Drittens, ist der Jesus im Zentrum? Viertens, geht er über die Schrift hinaus? Vier Dinge. Geld, Frau, der Jesus als Zentrum und geht er über das Geschriebene hinaus. So kannst du sie an den Früchten erkennen. Wisst ihr, und der Jesus sagt was ganz Einfaches. Er sagt nur, hüte dich. Er gibt dir keine besondere Erkenntnisse und keine besonderen Merkmale. Er sagt ganz einfach, du wirst den falschen Propheten erkennen. Die Bibel geht davon aus, dass du ihn erkennst. Und dann sagt er klipp und klar, hüte dich, geh dem aus dem Weg. Ist schon klar, was das heißen würde. Wenn man das jetzt radikal tut, was ich heute sage, dann musst du manche Missionswerke, manche Bewegungen, manche viele Buchauflagen müsstest du alle eliminieren. Die werden alle weg. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du musst, wenn du selber eine Berufung hast vor Gott, du musst alles tun, dass du ja nie unter diese Rubrik falscher Prophet fällst. Du darfst nie verkündigen, was falsch ist. Du darfst nichts tun, was vor Gott nicht vom Wort her gedeckt ist. Und das Zweite, wenn du ein Zuhörer bist, wenn du merkst, dass was nicht ist, hüte dich. Ach, der predigt doch so schön. Und der ist doch so lieb. Ich habe einen Prediger gehört, das habe ich nie mehr vergessen. Der hat gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Was auch nicht immer stimmt. Aber das ist das Problem. Du darfst nicht menschlich gehen. Lest in Ruhe nochmal Jeremia 23. Lest es in Ruhe. Und dann achtet einfach drauf, beim Lesen vom Neuen Testament, wo kommt die Formulierung, so spricht der Herr? Und dann guckt er mal, was ein Prophet gepredigt, dann wird er sehen, was völlig anders. Wenn heute jemand auftritt und verkündigt, 2. Petrus 2,1, früher falsche Propheten, jetzt falsche Lehrer, wenn jetzt gepredigt wird, dann muss im Zentrum absolut stehen. Buße, Glaube, der Herr Jesus. Das kann genauso wie beim Prophet mit, ich sag's mal so, umgäbe sei von Zukunft. Ich kann euch 100% sagen, weil es nämlich im Wort Gottes steht, dass die Erde einst so bedeckt sei, wird noch nicht im Himmel, sondern hier auf dieser Erde mit der Erkenntnis Gottes, wie das Wasser der Erdboden bedeckt. Und in der Zeit wird der Kuh und der Löwe nebeneinander Gras fressen auf dem Feld. 100%, es wird geschehen. Das kann ich behaupten, weil es das Wort Gottes sagt. Das kann ich mit Vollmacht predigen. Aber ich kann nicht predigen, im Jahre 2019, am 1. Januar, ist die Entrückung schon geschehen, wie es manche machen. Das ist ein falscher Prophet, wer das macht. Wisst ihr, wenn man es noch so verdeckt macht, ja, ich denke, es könnte so sein, ist auch ein falscher Prophet. Da gibt es bloß eins, dem muss man sagen, sei still. Lies Klagelieder 3, stecke deinen Mund in den Staub und sei still. Wisst ihr, und wir müssen uns hüten, das heißt, wir müssen dem aus dem Weg gehen. Ihr müsst denen aus dem Weg gehen, ihr dürft zu denen auch nicht in die Versammlung gehen, ihr dürft diese Leute auch nicht zuhören, seht ihr? Denen muss man aus dem Weg gehen, das sind falsche Propheten. Die jubeln dir hinterrum das Falsche unter, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Das ist gefährlich. Und es muss ja nicht bloß der eigene Wahn sein, es kann auch ein falscher Geist sein. Ja. Also ich wiederhole nur ganz kurz. Der Prophet des Neuen Testaments hat nie gesagt, so spricht der Herr. Der Prophet des Neuen Testaments ist letztendlich der Verkündiger des Neuen Testaments. Er verkündigt immer Buße. Er verkündigt immer der Herr Jesus, er verkündigt immer diese vollkommene Erlösung, er geht nie übers Geschriebene hinaus, er bleibt voll in dem Rahmen und er predigt, weil er bevollmächtigt ist und sonst ist er still. Und das ist der neutestamentliche Befund. Wo das nicht ist, hast du einen falschen Prophet, Finger weg. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du so klar aufzeigst von der Schrift her, wie du vorgehst, wie alttestamentliche Prophetie war, wie neutestamentliche Prophetie ist. Und dass alles, was über dich ausgesagt wird, du bist das Thema und das Zentrum der totalen Prophetie. Du selber warst der Prophet aus 5. Mose 18. Du bist der wie Mose. Dass alles sich nur um dich dreht und in dem Rahmen wirklich immer das zentrale Thema ist Buße, Glaube, vollkommenes Opfer, auch was zukünftig geschehen wird, aber immer nur so, wie die Schrift sagt. Und jetzt gib einfach Gnade, dass wir, wenn wir das erkennen, dass wir gehorsam sind und uns hütet, dass aber jeder, der von uns Berufung hat zur Verkündigung, dass er sich hütet, nur im Geringsten diese Grenze zu überschreiten, gib uns einfach alle Gnade. Und es wird so sein, wie du in Offenbarung 3, 8 und 10 sagst, wenn wir uns an dein Wort halten, dann wirst du uns auch bewahren in Trennzeit. Du wirst uns vom Antichristen bewahren, vom antichristlichen Geist, du wirst uns bewahren, letztendlich vor aller falscher Prophetie, du wirst uns vor allem Teuflischen bewahren. Und du wirst uns entfliehen lassen und dafür bete ich dich an. Amen.